Die privilegierten Kinder des industrialisierten Westens haben lange über die Voraussagen des britischen Ökonomen Thomas Malthus gelacht, der glaubte, dass ein langfristiges Wirtschaftswachstum unmöglich sei, da jede Rekordernte oder Aufschwungphase letzten Endes mehr Kinder hervorbringe, die das Plus gleich wieder verschlängen. Deshalb diene die Größe einer Bevölkerung auch die der Erde als Ganzes immer als Gegengewicht zum materiellen Wohlstand. 1968 sprach der Biologe Paul R. Ehrlich in seinem weithin belächelten Werk Die Bevölkerungsbombe eine ähnliche Warnung aus. Angepasst an das 21. Jahrhundert mit einer um ein Vielfaches gestiegenen Bevölkerungszahl. Er behauptete, dass die ökonomische und landwirtschaftliche Produktivität der Erde bereits ihre natürlichen Grenzen erreicht habe. Sein Buch erschien zufällig genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Produktivitätszugewinne der sogenannten Grünen Revolution in den Fokus rückten. Dieser Begriff, der heute hin und wieder für Fortschritte im Bereich der sauberen Energie benutzt wird, entstand damals als Bezeichnung für den gewaltigen Anstieg der Agrarerträge, der Mitte des 20. Jahrhunderts durch Innovationen der Anbaumethoden erreicht wurde. In dem halben Jahrhundert, das seitdem vergangen ist, hat sich nicht nur die Weltbevölkerung verdoppelt, zudem ist auch die Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, auf ein Sechstel geschrumpft, von gut der Hälfte der Menschheit auf 10%. In den Entwicklungsländern ist der Anteil der Unterernährten von mehr als 30% 1970 auf etwas mehr als 10% heute zurückgegangen. Diese Entwicklungen geben trotz aller Umweltprobleme Anlass zur Zuversicht. Und in seinem kürzlich erschienenen Buch über die Bedeutung des Agrarbooms im 20. Jahrhundert unterscheidet der Wissenschaftsautor Charles G. Mann zwischen denen, die auf die bevorstehende Herausforderung einer Ressourcenknappheit mit reflexhaftem Optimismus reagieren, er nennt sie Zauberer, und denen, die die Welt immer kurz vorm Kollaps wähnen, den Propheten. Doch obwohl die grüne Revolution fast schon zu perfekt ersonnen und durchgeführt wirkt, um Ehrlichs Panikmache zu widerlegen, ist sich Charles Mann nicht sicher, welche Lektionen sich daraus ableiten lassen. Es mag noch zu früh sein, um Ehrlich oder sogar seinen Vorläufer Malthus zu verurteilen, da sich fast alle erstaunlichen Produktivitätssteigerungen des vergangenen Jahrhunderts auf einen einzigen Mann zurückführen lassen. Norman Burlock, der vielleicht besten Verkörperung der humanitären Tugenden des imperialen Jahrhunderts Amerikas. Der Sohn einer Bauernfamilie aus Iowa wurde 1914 geboren, besuchte die öffentliche Schule, fand eine Stelle beim Chemiekonzern DuPont und züchtete dann, unterstützt durch die Rockefeller Stiftung, eine Reihe extrem ergiebiger, krankheitsresistenter Weizensorten, von denen es heute heißt, sie hätten 1 Milliarde Menschen auf der Welt das Leben gerettet. Doch wenn diese Entwicklung ein einmaliger Schub war, größtenteils ausgelöst durch einen einzigen Mann, wie sehr können wir dann auf zukünftige Fortschritte dieser Art bauen? Der Fachausdruck für den Gegenstand dieser Diskussion ist Tragfähigkeit. Wie viele Organismen kann ein bestimmter Lebensraum fassen, bevor er durch Überbeanspruchung geschädigt wird oder zusammenbricht? Doch es ist eine Sache, sich zu überlegen, was der Maximalertrag einer bestimmten Landfläche ist, aber eine andere, darüber nachzudenken, wie sehr dieser Wert von den Umweltsystemen bestimmt wird. Systemen, die so groß und schwer zu durchdringen sind, dass wohl nicht einmal ein herausragender Zauberer wie Burlock sie bewusst hätte steuern können. Die Erderwärmung ist, mit anderen Worten, mehr als ein Faktor in der Gleichung zur Ermittlung der Tragfähigkeit. Sie stellt die Rahmenbedingungen dar, unter denen alle Experimente zur Verbesserung dieser Tragfähigkeit durchgeführt werden müssen. Daher ist der Klimawandel nicht nur eine Herausforderung unter vielen, mit denen unser Planet, der bereits mit Unruhen, Krieg, furchtbarer Ungerechtigkeit und viel zu vielen weiteren unlösbaren Problemen zu kämpfen hat, konfrontiert ist, sondern die allumfassende Bühne, auf der all diese Dinge angegangen werden müssen. Mit anderen Worten, Dies wäre, die buchstäblich alle zukünftigen Probleme der Welt und alle möglichen Lösungen enthält. Merkwürdigerweise, absurderweise, könnten Problem und Lösung ein und dasselbe sein. Die Graphen, die die jüngsten Erfolge in den Entwicklungsländern abbilden, in Bezug auf Armut, Hunger, Bildung, Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, Gleichberechtigung etc., sind praktisch deckungsgleich mit den Graphen, die den drastischen Anstieg des weltweiten CO2-Ausstoßes anzeigen, der unseren Planeten an den Rand einer flächendeckenden Katastrophe geführt hat. Das ist ein Aspekt, um den es geht, wenn der Begriff Klimagerechtigkeit fällt. Denn nicht nur ist es unleugbar, dass die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels diejenigen treffen werden, die derartigen Tragödien am wenigsten entgegenzusetzen haben, sondern es gilt auch, das, was man als humanitäres Wachstum der Mittelschicht in den Schwellen- und Entwicklungsländern seit dem Kalten Krieg bezeichnen könnte, ist größtenteils auf eine durch fossile Energien befeuerte Industrialisierung zurückzuführen. Das Wohlergehen des globalen Südens ist also erkauft durch Anleihen bei der ökologischen Zukunft des Planeten. Das ist einer der Gründe, warum das Schicksal unseres Klimas zu einem überwältigenden Anteil von den Entwicklungsverläufen in China und Indien abhängt, die mit der tragischen Last zu kämpfen haben, dass sie versuchen, aber hunderte Millionen Menschen den Zugang zur globalen Mittelschicht zu ermöglichen, während sie gleichzeitig wissen, dass die bequemen Wege, die jene Nationen beschritten haben, die sich im 19. oder auch 20. Jahrhundert industrialisiert haben, heute ins Klimakaos führen. Was aber nicht bedeutet, dass diese Länder sie nicht trotzdem einschlagen. Es wird erwartet, dass der Milchkonsum in China sich bis 2050 verdreifachen wird, weil die aufkommende Käuferschicht ihren Geschmack an den westlichen Vorlieben ausrichtet. Und allein dieser Boom eines einzelnen Produkts in einem einzelnen Land könnte den weltweiten Treibhausgasausstoß durch Milchprodukte um 35% in die Höhe treiben. Schon heute geht ein Drittel aller Emissionen auf die Nahrungsmittelproduktion zurück. Greenpeace schätzt, dass der weltweite Fleisch- und Milchproduktverzehr bis 2050 auf die Hälfte reduziert werden müsste, um einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Doch unsere Erfahrungen damit, was passiert, wenn der Wohlstand in einem Land steigt, deuten darauf hin, dass das nahezu unmöglich ist. Und der Verzicht auf Milch wäre nur ein Schritt. Die Forderung, sich billigen Strom, die massenhafte Verbreitung von Autos und die proteinhaltige Ernährung zu versagen, der die Wohlhabenden der Welt frönen, um dünn zu bleiben, ist noch schwerwiegender. Wir hier im postindustriellen Westen bemühen uns nicht über diese Dinge nachzudenken, die uns so enorm viel Nutzen eingebracht haben. Wenn doch, plagen uns oft Schuldgefühle. Wir verspüren das, was der Kritiker Chris Bartkus so bezeichnend malthusianische Tragik nennt. Die Unfähigkeit, dem Alltagsleben im gut situierten Westen angesichts der Verheerungen, die unser Wohlstand in der von uns eroberten Natur angerichtet hat, und dem Leid derer, die anderswo auf der Erde im Rennen um die endlosen materiellen Annehmlichkeiten zurückbleiben und im Grunde dafür bezahlen müssen, auch nur einen Rest von Unschuld abzugewinnen. Diese tragische oder auch selbstmitleidige Anschauungsweise trifft natürlich nur auf einen kleinen Teil der Menschen zu. Weitaus verbreiteter als die komplette Verleugnung oder restloser Fatalismus ist eine Mischung aus Unwissenheit und Gleichgültigkeit. Diese Klimakrankheit, die letztendlich mutwillig ist, auch wenn sie oft als Machtlosigkeit posiert, ist das Thema von William T. Formans großem zweibändigem Werk Carbon Ideologies, dessen erste Sätze, nach dem vorangestellten Motto von Steinbeck, Verbrecher sind immer die anderen, lauten: Irgendwann, in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft, fragen sich die Bewohner eines Planeten, der heißer, gefährlicher und biologisch dezimierter ist als derjenige, auf dem ich lebte, vielleicht einmal, was sie und ich uns eigentlich dabei gedacht haben oder ob wir überhaupt gedacht haben. Ein Großteil des Vorworts ist in der Vergangenheit geschrieben, aus einer fiktiven, von Verheerungen geprägten Zukunft heraus. Natürlich haben wir es uns selbst angetan. Wir waren schon immer intellektuell träge. Und je weniger man uns abverlangte, desto weniger hatten wir zu sagen, schreibt Forman. Wir alle lebten für Geld. Und wir starben auch dafür.